Wie wollen wir miteinander umgehen? Online wie offline. Warst du schon mal betroffen von Hass im Netz oder hast Online-Diskurse miterlebt, in denen der Umgangston beleidigend bis bedrohend wurde? Wie ergeht es dir dabei, als Zuschauerin oder Betroffener? Im Gespräch mit Uli von HateAid gehen wir genauer darauf ein, was bei digitaler Gewalt im Netz passiert und wie man sich und andere schützen und zu einer besseren Netzkultur beitragen kann. Dies ist Zwischen uns der Mediations-Podcast. Mein Name ist Selina Pfrüner, ich bin geprüfte, zertifizierte Mediatorin und Konfliktcoach und freue mich sehr, dass du dir diese Episode anhörst. Spitz die Öhrchen, es gibt viel zu erfahren.
Hallo Uli.
Hallo, hi.
Freut mich sehr, dass du heute dabei bist. Du bist Betroffenenberater bei HateAid. Du bist Fachinformatiker, Sozialpädagoge, Supervisor und Coach. Und HateAid gibt es seit 3 Jahren, hat 38 Mitarbeitende und ist die einzige Beratungsstelle für ausschließlich Betroffene von digitaler Gewalt und zuständig für ganz Deutschland. Kannst du mir erzählen, was eure Ziele sind?
Also, HateAid ist dafür da, dass die Meinungsvielfalt im Internet stärken und dort den Diskurs und die Demokratie fördern wollen. Das wollen wir erreichen, indem wir dort digitale Gewalt zurückdrängen. Das sind jetzt ganz schön große Begriffe.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was versteht ihr unter digitaler Gewalt?
Digitale Gewalt sind Dinge, die Menschen im Internet passieren, die den Charakter von einer Gewalttat haben. Und da haben wir uns ein bisschen auch angelehnt an dem, wie Soziologie Gewalt definiert. Dass sie zum Beispiel immer dort passieren kann, wo Menschen halt im Austausch miteinander stehen und sich treffen und ins Gespräch miteinander kommen können. Und das ist eben online genauso gegeben wie offline. Man darf dabei nicht vergessen, dass diese digitale Welt, die wir so wahrnehmen und kennen, mittlerweile längst Teil von unserer Realität geworden ist. Dass das also ein Ort ist, wo wir auch arbeiten oder Freunde treffen oder, weiß ich nicht, einkaufen oder Steuererklärungen machen. Und dass es längst Teil von unserem Alltag geworden ist. Und genauso funktioniert es natürlich auch mit Gewalt. Da passieren oft Dinge, die in der Vernetzung miteinander stehen. Das heißt, Gewalt, die in der Realität, in der analogen Welt anfängt, kann sich ins Internet hinein, in die Digitalität ziehen, aber gleichzeitig auch andersrum. Dinge, die im Internet starten, können schnell umschlagen und auch in der analogen Welt ankommen.
Genau, Stichwort Ermordung Walter Lübkes. Wie hat das eure Arbeit beeinflusst?
Ja, dieser Fall Walter Lübke ist ein total spannender Fall, weil er als Beispiel dafür steht, dass eben Hass dort im Netz oft auch als politisches Mittel benutzt wird. Dass er genutzt wird, um Menschen einzuschüchtern und mundtot zu machen. Dass er genutzt wird, um sie zum Schweigen zu bringen und natürlich auch, um den politischen Diskurs zu verschieben und zu beeinflussen. Und der Fall Walter Lübcke ist vor allem deswegen sehr spannend und interessant zu beobachten, weil es tatsächlich immer noch Teile dieses Falls, zum Beispiel ein Video gibt, das immer noch bei YouTube online steht und wo immer noch Hasskommentare drunter gepostet werden. Es gibt dort Kommentare, die schon etliche Jahre alt sind, aber es gibt auch einige, die erst vor ein paar Tagen oder Monaten online gestellt wurden. Und das ist schon ganz schön erschreckend, wenn man sich das anschaut und durchscrollt.
Wenn du davon sprichst, also Hass als politisches Mittel, da ist auch Reconquista Germanica ein Stichwort. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Überblick darüber geben, was das bedeutet.
Ja, Reconquista Germanica ist ein rechtes Netzwerk, das dadurch bekannt geworden ist, dass eine Nachrichtenseite, die Belltower News, vor einiger Zeit schon dort einen Journalisten eingeschleust haben, der dort quasi aus diesem Netzwerk heraus berichtet hat, wie die arbeiten, was da passiert und wie die Strukturen dort sind. Und das ist tatsächlich ein super interessanter Einblick gewesen. Die haben unter anderem aufgedeckt, dass dieses Netzwerk eine sehr hierarchische, fast schon militärische Struktur hat und dass eben dort Angriffe auf andere Plattformen koordiniert und abgesprochen wurden. Und zwar nicht nur so, das sind ein paar Leute, die sich absprechen, sondern dieses Netzwerk hat in letzten Zeiten 4.000 Mitglieder und es gab dort wirklich quasi Termine, wo man sich koordiniert auf ein Ziel gestürzt hat. Und das dann am besten mit, jeder hat mehrere Twitter-Konten, man hat dort nachlesen können, 5 bis 10 wird dort empfohlen, die eine Person steuert, dann einen Angriff koordiniert auf ein Opfer.
Also gelenkte Shitstorms, kann man sagen, oder?
Genau, gelenkte und organisierte Shitstorms. Und da hat man eben viel über dieses Phänomen Shitstorm an sich herausgefunden und verstanden. Man hat zum Beispiel gemerkt, wie arg die choreografiert sind, wie arg da auch eine Steuerung dahinter steckt und eine Zielrichtung dahinter steckt. Und man konnte eben auch darüber nachweisen, dass das fast immer aus der rechten Richtung kommt.
Kannst du mir da ein paar Strategien erzählen, die diese rechten Hetzer dann eingesetzt haben? Also Stichwort Derailing und Whataboutism. Vielleicht kannst du mir das ein bisschen genauer erklären.
Naja, es gab sehr viele Strategien, die eingesetzt haben. Zum einen, habe ich gerade schon angedeutet, gab es halt eine Strategie, einfach als sehr viel mehr Leute aufzutreten, als man eigentlich war, indem jeder mehrere Accounts steuert. Wie gesagt, die Empfehlung war tatsächlich 5 bis 10 pro Person. Es gab auch die Empfehlung, dass man sich dort möglichst nicht bedrohen soll, dass man eher vielleicht den politischen Gegner oder den Angreifer dazu bringen soll, dass er droht, denn dann könnte man ihn ja von der Plattform sperren lassen.
Also oder ein bisschen auch die juristischen Grauzonen da bewusst ausgelotet hat.
Ja, die politischen
die
Grauzonen ausgelotet hat, und zum Teil hat man sie aber, glaube ich, auch gar nicht richtig verstanden. Denn es wurde auch gesagt, dass man doch immer Beleidigungen parat haben soll, um den Gegner dann anzugreifen und auch einzuschüchtern. Und spannend daran ist, dass eine Beleidigung an sich ja eigentlich auch ein Straftatbestand ist, aber das war dort so gar nicht, hat sich so gar nicht dort wiedergefunden.
Also Beleidigungen wurden massiv dann eingesetzt.
Genau, vor allem halt Richtung Familienmitglieder oder Strukturen, Richtung Arbeit. Das war halt das letzte Mittel, das man dort ziehen konnte, wenn man doch auf jemanden getroffen ist, der vielleicht diskutieren wollte.
Und ich hatte also Whataboutism auch angesprochen. Kannst du da genauer erklären, was damit gemeint ist?
Genau, das Derailing und Whataboutism sind Strategien, um zu versuchen, dass man Gespräche im Netz, die erstmal vielleicht ganz harmlos beginnen, zu rechten Themensträngen macht oder führt und so politisiert. Und das ist eine Strategie, um gezielt auch Zielgruppen zu kapern oder Gespräche zu kapern von Menschen, die sonst eigentlich da gar nicht das Gefühl haben, auf einer politischen Schiene unterwegs zu sein und etwas Politisches zu wollen. Und dort werden aber halt dann, also dafür eignen sich vor allem Themengebiete wie Familie oder Arbeit oder Kriminalität, was halt so auch, ich sag mal, konservative Stammthemen sind, die dann eben abgeleitet werden, sehr langsam, Schritt für Schritt geleitet werden zu einer rechten Position, dass man sich doch eindeutig für eine Kernfamilie, Stammfamilie oder gegen, weiß ich nicht, Migranten in der Arbeitswelt einsetzen müsse.
Also das ist sozusagen die Diskursverschiebung durch das Derailing, dass man so peu à peu sich da hinbewegt, dass diese Werteverschiebung vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das richtig trifft. Und Whataboutism, also ist, finde ich, auch ein spannendes Phänomen. Also ich kenne das jetzt in Online-Diskursen zum Beispiel, dass irgendwie gesagt wird, ja, aber wenn einer sagt, hier müssen wir irgendwie helfen oder ne, irgendwie die Geflüchteten, dann ja, aber was ist mit all den Obdachlosen, die hier in Deutschland wohnen? Ist das für dich ein klassischer Whataboutism?
Ja, definitiv. Genau, da geht es halt darum, den auch andere Personengruppen, die auch sicher benachteiligt sind oder für die man sich auch einsetzen kann, in den Fokus zu schieben und vom eigentlichen Inhalt des Ausgangsposts abzulenken und den Diskurs halt dort auch damit zu verschieben und woanders hinzubekommen, zu lenken.
Und was glaubst du, ist das Ziel dahinter, dass man woanders hinlenkt?
Ja, das Ziel dahinter ist es auch, den Blick zu verschieben und auch da gar nicht die Diskussion zum Beispiel über Menschen im Ausland, denen es schlecht geht, zuzulassen, sondern dann eben den Blick darauf zu richten, dass es halt auch in Deutschland Menschen gibt, denen es schlecht geht, dass es nationale Probleme gibt, dass man und dass es eben dann oft damit schnell auch eine rechte Position und eine einfache Lösung verknüpft wird.
So, mit den Stichwörtern haue ich jetzt ein bisschen um mich, ne? Wir haben dann als drittes noch irgendwie den Silencing-Effekt, der mir immer schwer über die Lippen geht. Warum ist der so gefährlich?
Der Silencing-Effekt bedeutet ja, dass Menschen sich nicht mehr trauen, das zu sagen, was sie denken. Dazu gibt es eine spannende Studie von 2019, wo man herausgefunden hat, dass 54% der Internetnutzerinnen sich nicht mehr trauen, ihre politische Meinung im Netz zu sagen, eben weil sie Angst haben, Hass und Hetze abzubekommen dafür.
Das ist schon eine krasse Zahl, ne? Also
das
mehr als
Zahl,
die Hälfte der Leute zensieren sich im Prinzip selber, um nichts Schlimmes abzubekommen, ne? Also da muss ja auch schon ein großes Bewusstsein dafür da sein, was einem dann droht, ne?
Ja, und eine große Angst offensichtlich. Und das ist aber eben genau das, was Silencing meint, zu sagen, die Leute zensieren sich, wie du sagst, selber und sagen gar nicht mehr das, was sie denken. Und das heißt aber ja quasi, dass sie sich aus dem Diskurs und aus der Diskussion heraus zurückziehen. Und jetzt, wenn man mal davon ausgeht, dass eine Demokratie davon lebt, dass Menschen über das im Gespräch sind, was sie denken und was sie möchten und was sie wollen, dann das wird natürlich auch online gemacht. Und wenn sich aber über die Hälfte der Nutzer, die vor allem zu einer Seite des Diskurses gehören, zurückziehen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die andere Seite die sind, die 5 bis 10 Accounts gleichzeitig steuern, dann entsteht da ein sehr großes gefühltes Ungleichgewicht. Und dieses gefühlte Ungleichgewicht macht einen Eindruck. Da kann man sich gar nicht dagegen wehren. Das macht einfach eine Wahrnehmung mit uns, die einfach brandgefährlich ist.
Die führende Meinung, dieser Eindruck entsteht, wenn so viele das sagen, obwohl hinter diesen vielen eigentlich ganz wenige stecken. Ne? Ich habe da irgendwie unterschiedliche Zahlen gelesen, zwischen 3 bis 10% der Kommentare im Netz, die hasserfüllt sind oder Hasskommentare, sind eigentlich, genau, es sind nur 3%, also oder 3 bis 10%. Ich weiß nicht, was ihr da für Zahlen habt. Das sind ja eigentlich verschwindend geringe Anzahl.
Genau, genau. Es sind tatsächlich eigentlich extrem wenig Leute, die im Internet hassen, die aber einfach einen riesen Effekt erzeugen. Und wir haben da mal ein schönes Beispiel, das ist 2018 erhoben worden. Da ist rausgekommen bei einer Untersuchung, dass eigentlich nur 5% der UserInnen für über die Hälfte aller Likes unter Hasskommentaren verantwortlich sind. Also es ist ein verschwindend geringer Teil, die diese Likes und diese Hasskommentare erzeugen und voranbringen.
Also die hauen dann einfach überall hin. Sind da auch irgendwie Trolls dann involviert oder Bots? Oder ich kann den Unterschied nicht immer ganz greifen. Also Programmierte, die sozusagen solche Likes dann auch verteilen oder?
Also tatsächlich ist unsere Erfahrung, dass das, was an Hasskommentaren bei uns ankommt und auch das, was wir so an Likes nachvollziehen können, eher nicht von Bots kommt. Okay. Das sind Menschen, die das machen. Mhm. Das sind oft Menschen, die halt dann 10 Accounts gleichzeitig bedienen oder Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Zeit online verbringen. Aber es sind Menschen.
Da wird oft von Trollen gesprochen. Verstehe ich das richtig, dass das auch Menschen sind, die irgendwie vielleicht Langeweile haben, vielleicht einen gewissen Frust haben und sich dann auf bestimmte Diskussionen auch stürzen und da mal irgendwie ablassen. Also dass das vielleicht auch ein Teil davon ist.
Das kann man schon so sagen, ja, genau. Ja.
Genau, diese 5 bis 10% der Accounts, das hast du gesagt, ne? Die Userinnen, die 50% Hasskommentare liken. Ich habe gelesen, dass es 5 bis 10% sind, die diesen digitalen Noise, also quasi diese Hate-Storms, Shitstorms mit befeuern. Und genau, also der Algorithmus sorgt natürlich dann auch noch zusätzlich dazu, ne, dass diese Likes oder diese Negativkommentare bis Hasskommentare nach oben geschwemmt werden und der Eindruck erscheint, dass eigentlich nur das die vorherrschende Meinung ist. Also genau. Da so ein bisschen auch irgendwie die Verantwortung in den Plattformen zu sehen, die das natürlich mit dem Algorithmus auch bedingen.
Genau, wir verstehen das natürlich, dass die Plattformen gerne Themen und Diskussionen haben, die auch kontrovers sind, denn das sind die Sachen, die auch von den Usern gelesen, verfolgt werden, wo User sich auch gerne beteiligen und wo es User auch, was User anregt dazu, viel Zeit auf Plattformen zu verbringen. Und wir verstehen, dass das für eine Plattform interessant und relevant ist. Trotzdem denken wir, dass man da nochmal auch einen Abstrich machen kann, zu sagen, dass wenn das halt zu arg in eine Hassrichtung ausartet, dann sollte da die Plattform auch einschreiten und das auch unterbinden.
Ja. Letzte Statistik, die ich hier stehen habe, gibt es einem Hoffnung oder gibt es uns Hoffnung, dass ein Drittel der 25- bis 44-Jährigen schon mal auf Hasskommentare reagiert haben?
Das gibt Hoffnung. Das ist natürlich was wir auch immer gerne fordern, dass man da auch nicht weggucken darf, sondern dass man sich da gerne auch aktiv einbringen darf und auch Standpunkte im Internet beziehen darf und das sogar soll. Denn aus unserer Sicht würden wir sagen, das ist ein demokratischer Akt, auch zu sagen, nein, und hier sind wir für Meinungsvielfalt und ich möchte, dass jede Meinung zu Wort kommt und dass auch der Autor, der da jetzt gerade was gesagt hat, dafür nicht gescholten wird oder irgend sowas, sondern dass man sich dafür einsetzt, dass da auch ein Austausch und ein Diskurs passieren kann. Und dass das immer mehr Leute tun, ist tatsächlich erfreulich.
Wer sind denn die Menschen, die zu euch kommen?
Ich habe ja vorhin schon mal so ganz grob angerissen, dass es dieses Thema politische Hasskampagnen gibt. Natürlich sind das dann auch Betroffene, die irgendwie zu uns kommen. Das ist aber nicht die Hauptgruppe. Tatsächlich gibt es einfach ganz viele Menschen, die einzelne Hasstaten, nenne ich sie mal, im Internet erfahren. Das geht von diskriminierenden Kommentaren über eskalierte Streitereien oder unfreiwillig veröffentlichte Fotos bis hin zu so stalkinghaftem Verhalten und sowas wie Identitätsdiebstahl. Da gibt es einfach sehr viele verschiedene Dinge, die passieren können. Und mit all diesen Anliegen wenden sich Betroffene an uns.
Kannst du beschreiben, wie ihr da in eurer Arbeit konkret vorgibt? Gibt es da bestimmte Steps? Wo steigt ihr ein? Oder je nachdem, so ein bisschen dieses Vorher, Während, Nachher, so einen kleinen Überblick mir da vielleicht geben?
Der erste Step und der für die Betroffenen oft auch am wichtigsten ist, dass wir eine Betroffenenberatung betreiben, in der sich betroffene Menschen melden können. Und wir versuchen dort erstmal zu unterstützen, dass man es schafft, mit seinen ganzen Gefühlen umzugehen, die natürlich so einen Hatestorm auch hervorruft, und bieten dann dort eine Sicherheits- und Kommunikationsberatung, wo wir eben zum Thema persönliche Sicherheit, aber auch IT-Sicherheit und zum Thema, was tue ich denn eigentlich damit, wie kann ich vielleicht auf so einen Kommentar antworten oder was schreibe ich da zurück oder sowas, wo wir uns mit den Betroffenen zusammen mit diesen Fragen auseinandersetzen und gucken, dass wir da für die betroffene Person gute Lösungen finden.
Also eine akute Kommunikationsstrategie. Also im
genau, eine akute Fall. Kommunikations-, aber auch Sicherheitsstrategie. Ja. Und eben, um diese Strategie erarbeiten zu können, auch erstmal eine Auseinandersetzung mit dem, was es eigentlich vielleicht auch emotional mit demjenigen oder derjenigen macht. In einem zweiten Schritt unterstützen wir dabei, dass man sich auch rechtlich wehren kann. Wir beraten und helfen zum Thema Strafanzeigen stellen. Wir finanzieren in ausgewählten Fällen Zivilklagen und kooperieren dafür natürlich auch mit den Strafverfolgungsbehörden, sind da in einem Austausch und können da auch gerne weiterleiten, zum Beispiel, wenn es auch für eine Sicherheitsfrage interessant ist.
Ich springe wahrscheinlich jetzt so ein bisschen, weil die Fragen sich ein bisschen wiederholen oder einmal so ein Überblick und dann tauchen wir da vielleicht tiefer ein. Also kann man einmal so sagen, was ratet ihr Betroffenen, was man gegen Hate Speech oder Hasskommentare tun kann? Und genauso vielleicht ein bisschen anhand dieser unterschiedlichen Phasen, so hast du es ja jetzt schon so ein bisschen genannt, dieses Vorher Prävention und Vorbereitung, währenddessen Counter Speech oder ne, Kommunikationsstrategien und nachher eben diese Rechtsdurchsetzung.
Es gibt schon Strategien, die man anwenden kann, um zu versuchen, sich vor Hass im Netz zu schützen. Da geht es viel darum, dass man überlegt, welche Informationen man denn eigentlich im Netz gerne stehen haben möchte und welche da vielleicht nicht angebracht sind oder welche man da vielleicht gerne eher auch wieder raushaben möchte.
Also ihr scannt mit denen gemeinsam, was ist eigentlich von jemandem online über diesen Privatsphäre-Check, nennt ihr das, glaube ich, ne?
Genau. Also wir bieten Privatsphäre-Check an, bei dem wir gucken, was es über die betroffene Person im Internet zu finden gibt und was von diesen Informationen sich potenziell für einen Täter auch gegen die Person sind oft Einträge auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, Facebook, vielleicht aber auch sowas wie LinkedIn oder Instagram oder Xing, aber manchmal auch so Dinge, die man einfach vergessen hat. Also die Homepage des alten Fußballvereins, wo noch irgendwie peinliche Bilder von früher stehen oder eine MySpace-Seite aus den 90ern oder sowas. Und sowas versuchen wir eben zu finden. Aber wir versuchen auch nach so Dingen wie, wo lassen sich vielleicht Verknüpfungen herstellen zum Arbeitgeber, zu den Eltern oder zu den Kindern oder zu den Partnern, Partnerinnen. Denn sowas, haben wir die Erfahrung gemacht, nutzen halt Täter oft, um eben dann die betroffene Person unter Druck zu setzen und das gegen sie zu benutzen. Und wenn wir da was finden, dann stellen wir das für den Betroffenen oder die Betroffene zusammen, schicken das zu, wie sich das angucken kann und Natürlich unterstützen wir auch dabei, wenn dann an der einen oder anderen Stelle irgendwas gelöscht werden soll, wenn man sagt, das möchte ich aber nicht mehr haben. Und da vielleicht so ein kleiner Praxistipp, die allermeisten Homepages, wo solche Dinge auftauchen, sind da auch ganz kulant und löschen sowas auch relativ gerne und zügig und schnell. Das geht ganz gut.
Also der Tipp sozusagen an Leute, die jetzt noch nicht akut betroffen sind, aber sich vielleicht mal Gedanken so machen, ich habe da vielleicht ein bestimmtes Projekt vor und haben jetzt noch nicht, sind noch nicht so weit, dass sie sagen, ich kontaktiere euch und gehe das mit euch durch, können einfach mal irgendwie das Internet nach sich selber suchen und gucken, was sie da so finden oder welche Verbindungen zur Verwandtschaft oder sonst was aufgezeigt wird, was irgendwie Rückschlüsse auf sie selbst lässt.
Genau. Und generell sagen wir halt, alles, was im Internet, was nicht mehr im Internet drin steht an Informationen, kann halt auch nicht verwendet werden. Von daher ist das eigentlich schon ein Tipp, den wir geben, zu sagen, da ein bisschen datensparsam zu sein. Es muss einfach nicht jede Wohnadresse, Telefonnummer oder sonst irgendwas im Netz vorhanden sein. Das macht es halt auch ein bisschen sicherer.
Und zusätzlich macht ihr noch den IT-Check? Hilf mir da weiter.
Genau, also wir checken natürlich gerne auch so ein bisschen über die technischen Systeme, die bei einem Betroffenen dann vorhanden sind. Da sind unsere großen Tipps, die wir haben, zu sagen, es ist halt einfach wichtig, gute Passwörter zu verwenden. Am besten mit einem Passwortmanager und mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das schützt schon mal sehr gut. Außerdem ist es wichtig, dass man halt das Windows-System und den Browser immer auf dem aktuellen Stand hält und Updates einspielt. Und ein großes Thema ist noch, das ist so das große Einfallstor für dieses Thema Hacking, sind aktuell eigentlich, wenn man die restlichen Tipps befolgt, Phishing-Angriffe. Mhm. Das heißt Mails, die man zugeschickt bekommt, wo man darauf aufgefordert wird, persönliche Daten oder Einwahldaten, Passwörter einzugeben.
Das sind ja tatsächlich alles Tipps, die jeder Bürger und Bürgerin eigentlich auch beherzigen sollte. Also gerade auch, was die Passwörter angeht, da nicht irgendwie 1, 2, 3, 4 oder irgendwie den eigenen Namen oder wen auch immer, ne, was auch verfolgbar ist, sondern da nochmal durchgehen und die Schlösschen ein bisschen zumachen, was das angeht. Ne?
Genau. Das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, gute Passwörter zu haben. Tipp, den wir auch noch geben, ist, die Passwörter nicht für alle Systeme das gleiche Passwort zu benutzen. Denn wenn eins dann quasi abhanden kommt, ein Passwort, und das ist in der Vergangenheit leider zu oft passiert, dass irgendwelche Plattformen Daten verloren haben und auch ganze Passwörter verloren haben, dass wenn eins abhanden kommt, dann halt nicht alle Zugänge quasi kompromittiert sind, sondern nur dieses eine. Genau. Außerdem weisen wir nochmal darauf hin, dass es zum Beispiel total wichtig ist, das eigene E-Mail-Konto muss besonders gut geschützt sein, denn darüber lassen sich fast alle anderen Plattformen wieder zurücksetzen. Und wenn jemand das E-Mail-Konto hat, dann kann er halt ganz schnell auch den Amazon das E-Mail-Konto zurücksetzen oder den Instagram-Zugang und sich da Zutritt verschaffen.
Jetzt habe ich so ein bisschen Haken drin, aber ich glaube, das lag nur an meiner Verbindung. Ich hoffe, es hat einfach mit aufgezeichnet. Also das ist so das große Feld an Sicherheits- und IT-Check und Prävention und Tipps. Was ich nochmal irgendwie spannend finde und auch hervorheben will, ist so die Kommunikationsstrategie vielleicht während so einem Angriff. Oder beziehungsweise.
Was meinst du mit der Kommunikationsstrategie während so einem Angriff?
Also während so ein Shitstorm auf einen Betroffenen oder einen Betroffenen einprasselt, was habe ich da so für Möglichkeiten zu tun oder wie kann ich mich vielleicht da auch schon so ein bisschen vorbereiten? Da ist so ein Stichwort, was ich irgendwie sehr mag, ist die Netiquette, ne, was irgendwie jetzt von Medienmachern irgendwie auch viel verwendet wird, wie man so ein bisschen den Kommentarbereich, wenn man den moderiert, also auch vorher sagt, hier, das ist unsere Netiquette. Daran soll sich gehalten werden. Also da kann man dann auch wieder darauf hinweisen, ne? Wenn das jemand nicht tut, es fällt schon mal leichter, als wenn man sowas nicht hat. Ne? Sozusagen sagen, hier, das sind die Hausregeln und wer sich daran nicht hält, der fliegt halt raus. Also das hat, glaube ich, auch schon mal irgendwie einen anderen Eindruck, als wenn man da irgendwie jedes Mal gegenargumentieren muss. Und dann eben Stichwort Gegenargument, also Counterspeech. Wie geht man eben mit Kommentaren um? Geht man drauf ein? Ignoriert man das? Und wie entscheidet man, welche Strategie man gerade fährt oder welche man erträgt?
Das, wie man auf so etwas antwortet, muss einfach individuell zu der Person passen, die da auch gerade betroffen ist. Man kann da keine Patentrezepte sagen, man muss dreimal dieses und dann dreimal jenes machen, sondern das muss individuell auch erarbeitet werden mit der Person zusammen, die da antworten möchte oder nicht antworten möchte. Trotzdem haben wir so ein paar Tipps, die wir gerne weitergeben, was man schon allgemein auch sagen kann zu Hass im Netzerfahrung. Zu sagen, man schreibt für die Leser. Oft bei so einer Hassdiskussion ist es ja so, da hat man 2, 3, 4 Hater, aber es gibt ganz viele Leute, Hunderte, vielleicht Tausende, die lesen einfach mit, was da so passiert. Und für die schreibt man zum Beispiel eine Gegendarstellung. Nicht für den Hater, weil den wird man nicht überzeugen.
Also den glaubt man erstmal nicht erreichen zu können, aber eben an das, an ja, die Hilfe oder die Unterstützung derer, die still mitlesen oder vielleicht dann mal ein Like noch für das, was man selber sagt, abgeben werden.
Genau, genau. Und das ist ja sowieso, das ist auch eine Strategie, die wir gerne versuchen mitzugeben. Man kann die Community ja auch aktiv einbeziehen. Man kann da Fragen hinstellen, an diese stillen Mitleser. Ist das wirklich das, wie wir hier miteinander umgehen wollen? Wollen wir, dass hier so eine giftige Atmosphäre herrscht oder dass man nichts sagen darf?
Wie seht ihr das, ne?
Wie seht ihr das? Möchtet ihr das darüber? So?
Ja,
genau. Und man kann auch, wenn die Community, aus der Community jemand selbst etwas sagt, das bestärken. Kann sagen, ja, danke schön, dass du hier für mich Position bezogen hast und für uns Position bezogen hast. Finde ich auch so.
Natürlich da kann man kurz so auch mal den Bogen noch mal zur Mediation spannen, wenn der nicht sowieso offensichtlich ist, dass man eben gewaltfrei kommuniziert, ne, auch wertschätzend eben die anderen mit einbindet und vielleicht sogar auch empathisch, und das ist wahrscheinlich die Königsdisziplin, auf den Angreifer reagiert. Also dieses Golden Conversations ist ja so irgendwie wahrscheinlich aus Mediatorensicht irgendwie das allergrößte Ziel, dass man auf denjenigen vielleicht, der gerade warum auch immer irgendwie seinen Frust da ablädt und man das aber sehr persönlich abbekommt, vielleicht sogar eingehen kann. Aber ne, das wer da die Kraft hat, das ist schon irgendwie immens. Aber eben für die auch, also ne, Unterstützung zu generieren und Unterstützung auch zu bitten, ne, vielleicht aber auch, wenn man sieht, dass da gerade jemand betroffen ist, Unterstützung vielleicht auch in privaten Nachrichten zu geben, wenn man das nicht öffentlich machen möchte.
Genau, da auch einfach, also das ist ja ein deutliches Signal zu sagen, du bist nicht alleine, demjenigen, dem das gerade passiert. Genau.
Weil das Schlimmste ist ja eben dieses Gefühl, so komplett im Scheinwerferlicht zu stehen und alle schießen auf einen von allen Richtungen und man hat nirgends mehr Schutz. Ne? Das ist ja so, glaube ich, das, was das am meisten ausmacht.
Ja, ja. Und das ist tatsächlich auch eine Rückmeldung, die wir ganz oft von Betroffenen kriegen, dass ihnen das am allermeisten Halt gegeben hat, dass diese ganzen Tipps um Sicherheit und Kommunikation und irgendwas, die waren gut und die haben ihnen auch ein Stück weit geholfen, aber das, was ihnen am meisten geholfen hat, sie müssen da jetzt nicht alleine durch. Sie haben jemanden, der irgendwie mit da ist, der da vielleicht auch sogar Erfahrung kann, was geschickter ist als was anderes. Aber da nicht alleine dazustehen, ist, glaube ich, schon für viele.
Also euren großen Erfahrungsschatz und auch so darauf zurückgreifen zu können, zu wissen, irgendwie, ich traue mich da vielleicht auch eher raus, wenn ich weiß, ihr habt da Strategien parat. Falls ich was vergesse, könnt ihr mir die nochmal mitgeben.
Genau.
Genau, also ich werde im Nachgang auch nochmal irgendwie auf weitere Organisationen hingreifen. Du hast vorhin schon erwähnt, ihr habt ja auch Kooperationen, viele. Ne? Betraf das jetzt vor allem andere Organisationen oder meinst du auch so mit Staatsschutz oder irgendwie dem Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel?
Und Partnerorganisationen, mit denen wir, ich sag mal im loseren, mal im engeren Austausch stehen, also fürs ganze Bundesgebiet zuständig sind, aber eben nicht vor Ort sitzen. Und manche Leute sich einfach gerne vor Ort wünschen, gucken, ob wir zum Beispiel kennen, mit denen wir schon mal Erfahrungen hatten und an die wir dann verweisen können. Außerdem haben wir einige zielgruppenorientiertere Beratungsstellen in unserem Netzwerk, die sich eher zum Beispiel auf die LGBTQ fokussiert haben und da mehr dazu sagen können, wo es einfach vielleicht auch nochmal um ganz andere Fragestellungen geht.
Immer so ein paar Wörter fehlen. Manchmal ist es nicht so schlimm, glaube ich.
Also, wir haben auch gute gruppenorientierten Beratungsstellen, wie zum Beispiel LGBTIQ+ Beratungsstellen, Bedürfnisse von unterschiedlichen geben können und die auch besser beraten können. Genau, da würde ich auch dazu zählen, Angriffe von rechts oder was es da sonst noch gibt. Wir haben auch zu einer antijüdischen Beratungsstelle einen guten Kontakt und so weiter. Außerdem haben wir einfach ein großes Kontaktenetzwerk zu den Staatsorganen, zu spezialisierten Staatsanwaltschaften für Internetkriminalität, zum Staatsschutz Ländern und zum Verfassungsschutz, aber auch zu einzelnen Polizei, zu Landespolizeien, wo wir versuchen, dann auch Betroffene anzudocken, wenn sich da irgendwie die Möglichkeit irgendwie ergibt.
Da sind wir dann schon beim richtigen Stichwort, wo ich auf jeden Fall noch so eingehen würde, vielleicht als nächstes, also nicht direkt nächstes, sondern danach die Melderegistersperre und eben so diesen juristischen Part. Also da gibt es ja einmal diese Initiative Verfolgen statt nur löschen. Und eben, ihr sagt ja auch, ne, Beweissicherung, damit eben der nächste Schritt gemacht werden kann. Wenn du da nochmal so den Unterschied, was ihr eben macht, im Vergleich zu, wie es normalerweise so ein Zivilstrafverfahren abläuft.
Okay. Ich kann was zu den Verfahrenswegen sagen, im deutschen Recht, und vielleicht wird das dann klar. Also nach dem quasi zwei ganz unterschiedliche Verfahren gibt, die man machen kann, wenn einem irgendwie was passiert. Im Internet, aber auch analog. Man kann zur Polizei gehen und anzeigen. Dann ist es quasi so, dass der Staat Täter ausfindig macht und den bestraft. Das ist das Ziel von diesem ganzen Ding, ist Strafe, und deswegen heißt es auch Strafverfahren. Mhm. Dafür ist zu wissen, dass es in Deutschland immer kostenlos ist, Strafverfahren oder Dinge anzuzahlen.
Also ich gehe zur Polizei, mache Anzeige, das wird dann gemacht. Ich muss nichts bezahlen, ich brauche auch keinen Anwalt oder so, und die Gerichte, genau, die den finden und die Beweisführung irgendwie haben, dann gibt es einen Prozess.
Genau, genau. Der zweite Weg, den man auch gehen kann in so einem Fall, wenn einem irgendwie da was passiert ist, eben der, ich beauftrage den Anwalt und der versucht, zwischen dem Opfer und dem Täter einen Ausgleich herzustellen. Zum Beispiel über eine Unterlassungserklärung, eine Geldentschädigung, Löschung oder sonst irgendwas. Das ist dieses Thema Abmahnung.
Gehört. Thema Abmahnung. Ich wiederhole es, wenn der Ton weg war. Ne?
Ja, okay. Das ist das Zivilverfahren.
Ja,
zivil. Und da Zivilrecht hohen Kostenrisiko verbunden ist. Und da ist, kommen aber wir ins Spiel, weil wir möchten, dass mehr Leute anzeigen und rechtlich sich finanzieren wir ausgewählte, geeignete Prozesse eben für dieses Zivilverfahren. Mhm.
Also auch aus einem Grund, also natürlich um das Recht einmal einzuklagen, um diesem Hass entgegenzustehen und gleichzeitig auch so ein Beispiel zu setzen und eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit auch dafür das Thema zu bekommen. Kann man das sagen?
Auf der einen Seite ja, und gleichzeitig, dass eben wir die Betroffenen in die Lage versetzen wollen, dass sie sich auch wirklich dagegen wehren können, was ihnen da passiert ist. Denn das ist schon arg abschreckend, wenn man sich überlegt, ich muss einen Anwalt beauftragen, der kostet mich vielleicht, wenn es gut läuft, ein paar hundert, wenn es schlecht läuft, ein paar tausend Euro. Mhm. Und wenn ich verliere bei dem Verfahren, muss ich auch noch den Anwalt der Gegenseite und die Gerichtskosten zahlen und bin schnell bei vielleicht
mehrere tausend Euro, ja. Also wichtig, man kann sagen, es gibt eben diese zwei Wege und ihr geht eben diesen zweiten Weg mit dem Zivilverfahren, in dem Anwaltskosten dann bezahlt werden können, aber gleichzeitig läuft das natürlich auch über Spenden, ne?
Also es ist so, Hate Aid an sich ist über Bundesmittel und über Spenden finanziert. Alle unsere Beratungsleistungen kostenlos. Wir haben aber einen extra Topf, und da haben wir uns ein tolles System überlegt, wie wir solche Zivilverfahren finanzieren können. Wir konnten über einen großen Spender in diesen Topf einen Anfangsbetrag uns reinbezahlen lassen. Und aus diesem Topf diese Zivilverfahren. Mhm. Und das, was die Betroffenen uns dafür zusichern müssen, ist, sollte es zu einer Geldentschädigung kommen, dann
fließt das Geld wieder zu euch, ja.
Damit den nächsten Prozess. Mhm. Das heißt, der eine Hater bezahlt den Prozess gegen den nächsten. Und das finden wir sehr charmant und sehr gut.
Das finde ich auch ein super System. Und ich habe auch kürzlich gehört, wurde wieder ein Preis verliehen, und der ist dann auch direkt wieder in diesen Topf geflossen. Ne?
Ich kann sagen, von Max Czolek haben wir eine große Spende bekommen zuletzt.
Levit hatte ich da jetzt im Kopf. Igor Levit?
Von dem auch, das stimmt, ja.
Genau.
Ja. Ja. Wir sind tatsächlich recht bekannt und kriegen immer wieder Spenden. Das ist uns sehr, sehr.
Um einfach auch die Sache voranzubringen und den Hass im Netz immer mehr einzudämmen. Gut, also das war jetzt natürlich irgendwie ein wahnsinniger Ritt. Wir haben ein paar Technikprobleme gehabt. Muss dazu sagen, dass wir hier in Berlin, glaube ich, und in Köln sitzen. Oder man muss es ja auch gar nicht erwähnen, Privatsphäre-Schutz und so. und hier jetzt über einen Videocall aufgezeichnet haben. Und da sind natürlich irgendwie ein paar Tücken immer mit dabei. Aber du hast mir hier geballtes Wissen rübergeschoben und wir könnten wahrscheinlich noch eine weitere Stunde darüber reden. Aber ich will dich ja auch nicht von deiner wichtigen Arbeit abhalten. Daher spiele ich dir jetzt einfach nochmal den Ball zu und sage, wenn du noch irgendwie was Wichtiges Letztes irgendwie loswerden willst. Also ich bin großer Fan von Hate Aid, von eurer Arbeit, weil ich mir vorstellen kann, dass das vielen Betroffenen wirklich Rückhalt gibt und auch vielleicht sogar Leuten, die noch nicht irgendwie damit in Kontakt gekommen sind, sich trauen, irgendwie ja demokratisch den Mund aufzumachen. Und sag schon mal ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir über dieses Thema zu quatschen und ein bisschen auch in die Details zu gehen. Vielleicht noch den Aufruf, wenn tatsächlich jemand dabei ist, der das jetzt hört und sagt, Mensch, da würde ich mich auch gerne mal melden. Unsere Internetseite ist hateaid.org. Dort findet man auch die Kontaktdaten in die Beratung, wenn man sich betroffen fühlt. Beratung@hateaid.org. Einfach eine kurze Mail hinschreiben. Und man darf uns aber auch gerne anfragen, wenn man noch mal mehr Infos haben möchte oder einen Workshop. Da sind wir gerne offen für. Vielen
Packe ich
Dank.
auf jeden Fall mit in die Shownotes und sage vielen Dank und wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag.
Dankeschön, ebenso.
Hui, das war jetzt ganz schön viel, oder? Lasst das mal sacken und hört es euch vielleicht irgendwann nochmal an. Hier noch zusammenfassend, ergänzend ja, oder einfach noch ein paar Zusatzinfos, die wir im Gespräch nicht mehr untergebracht haben. Hate Aid gibt emotionale Unterstützung und Selbsthilfe. Gibt Sicherheits- und Kommunikationsberatung, gibt Informationen über die digitale Gewalt und Strategien der TäterInnen, gibt Unterstützung bei der Rechtsdurchsetzung und bei der Löschung von Inhalten. Und hier nochmal ein paar wichtige Strategien von HasskommentatorInnen. Da hatten wir über Derailment und Whataboutism gesprochen, was jeweils zu Deutsch entgleisen oder was es eigentlich mit heißt. Und das sind absichtliche Ablenkungsstrategien in Diskursen, die das Ziel haben, eine andere Richtung einzuschlagen, vom eigentlichen Thema wegzulenken oder eben durch Themenhopping davon wegzuführen. Und das Ziel ist teilweise eben auch leider Kontroversen so zum Eskalieren zu bringen, dass eben kein normaler Diskurs mehr stattfinden kann. Dann hatten wir über den Silencing-Effekt gesprochen, der eben zur Selbstzensur führen kann, wenn man eben weiß, dass bestimmte Themen, die man angehen könnte, kontrovers sind. Und wenn man da nur in die Richtung irgendwie einen Post absetzt, entweder als Privatperson oder vielleicht bei künstlerischen Projekten oder journalistischen Artikeln, dass die Angst davor, die man eben, also wie man gesehen hat, dass andere davon betroffen sind, die Angst dazu führt, einen Shitstorm zu ernten, zur Selbstzensur führt. Und ja, insgesamt bedroht das natürlich die Meinungsvielfalt und letztendlich auch die Demokratie. Also ein politisch sehr heikler Effekt. Strategien bei Hasskommentaren. Wie könnt ihr als Betroffene damit umgehen? Oder eben, wenn ihr seht, dass jemand betroffen ist, hatte Uli ja so schön gesagt, write for the readers, also für die stillen Mitleserinnen schreiben oder eben die zu animieren. Das heißt, da erstens Angegriffene schützen, zum Beispiel mit Fakten kontern, Gegendarstellungen schreiben oder eben persönliche Nachrichten, wenn man das nicht öffentlich machen will und da vielleicht selber Angst hat, dann von Hass im Netz betroffen zu sein. Man kann Hilfe anbieten, den Fokus zurück auf das Thema lenken oder positive Kommentare verstärken. Man kann sie liken, man kann sagen, ja, das finde ich auch oder eben die Haltung da bestätigen. Man kann Humor einsetzen und vielleicht Power-Sätze parat haben, die dann in dem Sinne gegen den Angreifer sind und den in die Schranken weisen. Man kann dem Angreifer oder der Angreiferin die Diskussionsregeln nochmal vorlegen bzw. sagen, dass man die hier mit einfordert. Man kann nach den Beweggründen der Haltung fragen und wenn es ganz schlimm ist, eben menschenverachtendes, diskriminierendes Verhalten auch benennen. Also ganz klar sagen, das ist das, was du gerade machst. Oder den Hater durch Ignorieren langweilen. Zusätzlich kann man andere mobilisieren, also eben die stillen MitleserInnen durch Fragen an sie einbeziehen. Was denkt ihr darüber? Wollen wir so miteinander umgehen oder wie seht ihr diese Fragestellung, dass da wieder eine konstruktivere Diskussion angeregt werden kann? Zusätzlich möchte ich auf die Netiquette hinweisen, die von den neuen Medienmachern zum Beispiel über den Helpdesk zur Verfügung gestellt werden. Das setze ich alles euch auch nochmal in die Shownotes, da könnt ihr später nochmal nachschauen. Und falls ihr sonst noch Fragen habt, natürlich immer Fragen. Ich habe hier noch ein bisschen, also in den Shownotes, dann hilfreiche Organisationen aufgelistet, die zum Beispiel Workshops geben oder eben sogenannte Lovestorm-Workshops, wo man Gegenargumente üben kann oder eben diese Strategien, die ich jetzt zum Teil aufgelistet habe. Es gibt die Aktion Zivilcourage oder die Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich vor allem gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus einsetzt und dann natürlich auch sehr aktiv ist, was Hass im Netz angeht. Es gibt eine ganz tolle Facebook-Gruppe mit ca. 42.000 MitgliederInnen, die heißt Hashtag Ich bin hier und hat auch die Webseite ichbinhier.eu. Da geht es um digitale Zivilcourage, dass man gemeinsam zusammen eben in Diskurse einsteigt und einen konstruktiven Dialog fördert, vor allem in den sozialen Medien. Und eben so deren Motto ist ohne Hass, ohne Hetze und ohne Fake News. Und auch die Guidelines in der Gruppe sind wirklich nur zu empfehlen. Dann hatten wir über die effektiven Strategien gesprochen, wenn eben man auf Hasskommentare stößt, sei es, die gegen einen selber gerichtet sind oder gegen andere, also verfolgen statt löschen, strafrechtliche Verfolgung von VerfasserInnen von Hate Speech, und da ist Beweissicherung auch ganz wichtig. Man sollte die Plattformbetreiber informieren, also sozusagen auf den Meldebutton bei den jeweiligen sozialen Medien zum Beispiel oder auch unter Diskursen von Artikeln. Und man kann eben Gegenrede, im Englischen Counterspeech, das wird auch oft verwendet, üben und eben sich damit schützen oder eben auch andere sich schützen vor andere Stellen. Ja, und wenn es klappt, werde ich im Winter nochmal ein Online-Symposium Debattenkultur gegen Hass im Netz ins Leben rufen, in Kooperation mit Aktion Zivilcourage. Und da wird es dann auch nochmal viel Input und einen kleinen Workshop geben. Ihr werdet das auf jeden Fall erfahren, wieder unter aufbruch-mediation.de/Symposium. Da wird es dann die weiteren Informationen geben und ein bisschen Infos zum letzten Symposium im Juni dieses Jahres. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn euch noch irgendwelche Gedanken kommen oder irgendwie ihr von euren Erfahrungen berichten möchtet oder vielleicht was ihr daraufhin mal ausprobiert habt, dann schreibt mir gerne eure Fragen oder Anregungen oder was noch nicht klar ist. Ich freue mich sehr auf eure Nachrichten und ja, seid gut zueinander und lasst es euch gut gehen.